willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Fit for Digital Podcast-Folge. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema, das mich auch schon eine Weile umtreibt. Das ist nämlich die Transformation, Veränderung in der Energiebranche. Und ich habe heute den Franz Sübergrüb bei mir von den Stadtnetzen Münster. Mega spannend. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Franz. Schön, dass du heute mein Podcast-Gast bist. Hallo, Franz.
Hallo Miriam, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich heute hier dabei sein darf.
Ja, gerne. Dann legen wir doch gleich los. Ich frage immer meinen Gesprächspartner, meinen Interviewpartner, dass er sich am besten selbst vorstellt. Was darf man da über dich wissen? Was ist spannend und was ist natürlich deine aktuelle Rolle bei den Stadtnetzen Münster? Das interessiert, glaube ich, die Hörerinnen und Hörer am meisten.
Ja, ich bin 43 Jahre alt, bin von Hause aus Diplom-Betriebswirt bin Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtnetze Münster. Bin in der Rolle verantwortlich für das Ressort Netzwirtschaft, kümmere mich also bei den Stadtnetzen um alle kaufmännischen Funktionen, bin verantwortlich hier für die Netzplanung, den Netzbau, also das, was man draußen nicht nur in Münster, sondern ganz viel in Deutschland gerade merkt. Es wird ganz viel gebastelt und gebaut an den Netzen der Zukunft. Das bringt nicht immer nur große Freude bei Pendlerinnen, Pendlern, Bürgerinnen und Bürger, sondern manchmal auch natürlich die eine oder andere Diskussion. Warum muss das denn so viel sein? Aber das liegt in meinem Verantwortungsfeld. Mhm. Dann das spannende Thema Kundenservice und letztlich auch Planung, Bau und Betrieb der Glasfasernetze. Auch das ja ein Punkt der digitalen Daseinsvorsorge, an der wir gerade arbeiten, dass wir hier in Deutschland dafür sorgen, dass schnelles Internet überall besten verfügbar ist. Und das machen wir in Münster gerade auch. Das sind die Themenfelder, die mich beschäftigen. Neben diesen Aufgaben in meiner Ressortverantwortung bin ich in meiner Rolle gemeinsam mit meiner Kollegin, die den technischen Bereich verantwortet, natürlich auch für die organisatorische, kulturelle Weiterentwicklung des Unternehmens zuständig und auch für die strategische Ausrichtung der Stadtnetze, sprich auch letztlich die Transformation der Netze im digitalen, aber selbstverständlich auch im technischen Umfeld.
Boah, das ist ein riesen Blumenstrauß an Dingen und Verantwortung, die du da hast. Aber da leuchten wir ja gleich noch ein bisschen näher rein auch. Deswegen danke für den Aufschlag, den du gemacht hast. Genau, und du bist schon ein bisschen rumgekommen. Du hast schon eine Reihe von Stationen durchlaufen. Und deswegen würde ich da gerne nochmal reinleuchten und fragen, wo warst du bisher unterwegs? Was war da so deine Station? Genau, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Wie hast du dich weiterentwickelt?
Ja, ganz am Anfang, vielleicht das noch als Add-on. Bevor ich mein Studium absolviert habe, habe ich tatsächlich erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht nach meinem Abitur. Habe Veranstaltungskaufmann gelernt, war da immer schon interessiert an Events und Co. und habe da so meine ersten beruflichen Schritte gemacht. Dann aber für mich entschieden, okay, es macht Sinn, nochmal ein Studium zu absolvieren, weil ich dann doch gedacht habe, bis zur Rente Veranstaltungen zu machen, ist dann auch nicht so, dass die Erfüllung schlechthin. Habe studiert und zum Ende des Studiums war dann die Frage, okay, wo schreibst du eigentlich deine Diplomarbeit, welche Branche könnte spannend sein? Und dann habe ich mich tatsächlich für die Energiewirtschaft entschieden. Habe dann im Gelsenwasserkonzern auch meine Diplomarbeit geschrieben. Spannendes Thema, auch da schon Digitalisierung, eins der Fokusthemen, nämlich das Thema Aufbau eines Online-Vertriebes für Strom und Gas. Das war gerade so die Zeit, als die Liberalisierung der Energiewirtschaft losging, als es hieß, okay, es muss jetzt die Möglichkeit bestehen für jeden Kunden, für jede Kundin deutschlandweit, sich einen eigenen Anbieter zu suchen im Strom und Gas. Also nicht mehr der Strom kommt nur von den Stadtwerken und das war's, sondern man ging ja auch dann quasi wie Blumen aus dem Boden oder Unkraut aus dem Boden sprießen die Anbieter. Und das haben wir im Gelsenwasserkonzern dann auch aufgebaut und das durfte ich spannenderweise zum Beginn meiner Laufbahn in der Energiewirtschaft dann auch begleiten. Das heißt, ich habe da bei der Tochter der Gelsenwasser, bei der Energie auch 3 geholfen, diesen bundesweiten Online-Vertrieb, und es war, glaube ich, auch einer der ersten Online-Vertriebe, die es damals gab, mit aufzubauen, mit allem Wohl und Wehe, was so ein Online-Kundenservice, Online, Prozessbetreuung etc. auch so beinhaltet hat. Und das waren so meine ersten Gehversuche eigentlich in der Energiewirtschaft. Und dann ergab sich relativ schnell die Chance, in die Beratung zu gehen in der Energiewirtschaft. Das heißt, ich habe dann im Schleupen-Konzern, Schleupen ist ja einer der großen Softwareanbieter für Stadtwerke und Energieversorger, habe ich in einer kleinen Boutique-Unternehmensberatung für Stadtwerke und Energieversorger gearbeitet, habe hier IT-nah, organisationsnah Unternehmensberatung gemacht, habe hier deutschlandweit Kunden beraten dürfen und da ganz viel gesehen, ganz viele Projekte auch mit auf den Weg bringen dürfen, erst als Projektmitarbeiter, später auch als Projektleiter. Ja, wie das immer so ist, wie der Zufall so will, war einer der Kunden, die ich betreut habe, dann auch die Stadtwerke Schweinfurt GmbH. Und dort haben wir ein sehr großes Projekt zur Umstrukturierung gemacht, damals dann auch ein Konzept aufgesetzt, was ein Shared Service, also eine unternehmensweite Betreuung von Kundinnen und Kunden entlang des kompletten Prozesses, von der Zählersetzung über die Abrechnung in unterschiedlichen Bereichen bis hin zur Mahnung irgendwann anging. Und der Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt, der seinerzeit dort tätig war, hat gesagt, zeig doch mal, dass das, was du auf dem Papier und auf PowerPoint kannst, dann auch das auch in die Tat umsetzen kannst. Und das habe ich gedacht, okay, Schweinfurt, spannender Standort, war ein cooles Projekt, hat viel Spaß gemacht seinerzeit. Und dann habe ich den Sprung gewagt, raus aus der Beratung, rein auf die Kundenseite. Und bin dann tatsächlich mit Sack und Pack und mit meiner Frau zusammen nach Schweinfurt gezogen und habe hier die Bereichsleitung Shared Service bei den Stadtwerken Schweinfurt übernommen. Es war eine super spannende Zeit, weil auch da ganz viel im Umbruch war, in der Umsetzung war. Damals ging es viel darum, neue Modelle aufzusetzen, neue Geschäftsmodelle auch zu entwickeln. Wir haben seinerzeit selber auch im Kontext Rechenzentrum, Business Process, Outsourcing, also Prozessdienstleistung für andere Stadtwerke, einiges auf den Weg gebracht aus Schweinfurt heraus. Und das war eine spannende Zeit, hat viel Spaß gemacht, war auch die erste Station, wo ich dann tatsächlich für über 50 Mitarbeitende und die zugehörigen Prozesse dann die Verantwortung übernommen habe und war natürlich dann auch eine erste große Challenge und eine erste große Weiterentwicklung tatsächlich auch nicht nur für Projekte die Verantwortung zu haben, sondern auch für Mitarbeitende und für den Gesamtprozess am Kunden letztlich. Ja, und von Unterfranken hat es mich dann in den Norden verschlagen, zur EWE-Netz nach Oldenburg. Da kam irgendwann die Frage, kannst du dir nicht vorstellen, das, was du in Schweinfurt schon erfolgreich gemacht hast, in Oldenburg auch umzusetzen? Auch bei der EWE-Netz in Oldenburg, im EWE-Konzern, war seinerzeit vieles im Umbruch. Es ging darum, auf neue IT-Systeme zu setzen, die Prozesse neu zu sortieren, die Organisation neu zu organisieren. Und somit war ich dann bei EWE in Oldenburg für das ganze Thema Abrechnung und Kundenservice zuständig. Auch in einer relativ großen Einheit, in Summe 13 Standorte in verschiedenen Regionen, die ausgerichtet waren. Und auch da ging es dann letztlich darum, die Transformation, sei es kulturell, sei es prozessual, organisatorisch voranzubringen. Die Organisation weg von sehr dezentraler Ausrichtung, wo an jedem Standort nur für den Standort und die umliegende Region gearbeitet wurde, dann beispielsweise eine Kompetenzcenter-Lösung aufzubauen, wo dann auch Prozesse soweit harmonisiert wurden, dass quasi aus der einen Region für alle Bereiche das Thema Abrechnung gemacht wurde, aus der anderen Region für alle Bereiche das Thema Wechselprozessmanagement beispielsweise. Und das war eine super spannende Zeit. Das war halt auch sehr, sehr spannend in dem Sinne, dass wir hier nicht nur eine reine IT-Umstellung hatten, eine IT-Migration, sondern ganz viel zu tun hatten, einerseits datengetrieben, mit Datenbereinigung und Ähnlichem. Wenn man über 1 Million Kunden umstellen muss, ist das natürlich auch schon ein ganz schönes Brett. Sondern dass wir hier auch ganz viel im Kontext der Change Management, Transformation, der Kultur, des Umgangs mit den Prozessen letztlich und auch mit dem neuen System gearbeitet haben. Und das war mega spannend und hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und dazu gehörte natürlich dann auch letztlich sich Gedanken zu machen, wie kriegt man die Kultur eines Unternehmens, was ja immer schon sehr regional verankert war, auch von Mitarbeitenden, die immer schon in IT-Systemen zwar gearbeitet haben, aber auch in die Richtung gebracht, dass beispielsweise ihren partizipativen Ansatz eingeführt haben.
Also
auch agile Arbeitsweisen verstärkt zum Einsatz gekommen sind, weg von klassisch da gibt es einen Entwickler, der baut irgendwas und das wird dann umgesetzt hinzu. Mhm. Wie kann man auch aus der Organisation heraus mit Scrum-Teams arbeiten beispielsweise und digitale Prozesse basteln. Was ein riesen Change-Thema war seinerzeit, waren die Anfänge von RPA, also Einsatz von Robotics. Da haben wir 2016 mit angefangen. Super spannend, dann natürlich auch mit Mitarbeitenden zu diskutieren darüber, ist das nicht eigentlich schädlich für unseren eigenen Job, wenn wir jetzt anfangen, Prozesse zu robotisieren. Der Roboter, der nimmt uns doch eigentlich die Arbeit weg. Wir sägen hier doch eigentlich am eigenen Ast. Und da einfach auch in die Diskussion zu gehen, zu sagen, nein, das ist ein Trend, das ist eine Möglichkeit, um effizienter in den Prozessen zu arbeiten. Und wir müssen uns selber die Fähigkeit hier aneignen, den Roboter anzulernen, den Roboter zu bedienen, Qualitätssicherung zu machen, letztlich hier diejenigen zu sein, die immer wieder draufschauen, bei den vielen Veränderungen, die wir ja immer wieder haben in unserer Branche, dann auch immer wieder dem Roboter das neu anzulernen und letztlich aus der eigentlich gefühlten Not einer Mitarbeiterin, eines Mitarbeiters zu sagen, oh, jetzt verliere ich hier die Aufgabe, die ich immer gemacht habe, an den Roboter, und das umzumünzen, zu sagen, nein, deine neue Aufgabe ist eine andere, nämlich den Roboter zu monitoren, den Roboter anzulernen, hier quasi der Sparringspartner für den Roboter zu sein. Und das haben wir sehr erfolgreich umgesetzt und das ist sicherlich einer der digitalen Wegweiser, die wir da auch
haben. Ja, und jetzt haben wir KI, ne? Die kommt jetzt auch noch dazu.
Jetzt kommt KI als nächstes.
Die durchaus auch Arbeit einfach anders macht, weil sie Aufgaben übernimmt, optimiert. Also das ist ja super spannend, dass du da schon ja einfach mit dem Thema Robotik drin warst. Ja, und das heißt, du bringst all dein Wissen jetzt bei den Stadtnetzen Münster mit ein und begleitest auch da die Veränderungen, die anstehen, die ja nicht wenig sind und nicht weniger geworden sind.
Absolut.
Und da sind wir ja schon beim Thema. Also was bedeutet die digitale Transformation für den Energiesektor? Du bist nun wirklich sehr viel auch in IT-Transformationsprojekten drin gewesen. Das ist natürlich das eine, dass irgendwie Dinge digitaler werden, die Netze digitaler werden, dass man irgendwie Smart Home ist sowas, wo sich jeder das vorstellen kann. Natürlich auch da irgendwie mit Energie, also Energie tracken, monitoren kann und so weiter. Aber das ist ja noch mehr. Also was steckt dahinter? Was würdest du sagen, sind so die Merkmale der digitalen Transformation im Energiesektor?
Die digitale Transformation im Energiesektor ist natürlich einerseits das, was ich gerade schon beschrieben habe, digitalere Prozesse. Klar, in diesen ganzen Marktprozessen, ein Lieferantenwechsel läuft heute nicht mehr per Papier ab, sondern in digitaler Form, in Marktformaten. Die Abrechnung läuft immer digitaler ab. Das merkt man ja auch als Kundin und als Kunde, dass man letztlich auch online das ganze Thema abrufen kann. Aber digitale Prozesse sind für uns natürlich auch eine Digitalisierung im technischen Umfeld. Ein Beispiel, was jeder zu Hause merkt, ist, dass die Zähler immer digitaler werden.
Ja.
Da gibt es viel noch die klassischen modernen Messeinrichtungen. Die haben zwar schon ein digitales Feld, aber können nicht mehr als die alten Zähler auch. Aber es kommen jetzt immer mehr die intelligenten Messsysteme zum Einsatz. Gerade sind wir ja auch dabei, den Rollout in der Branche zu gestalten. Und die können halt auch mehr. Wie der Name schon sagt, Intelligenz heißt, dass sie einerseits fernauslesbar sind, dass sie aber auch fernsteuerbar sind. Das ist dann beispielsweise eins der Felder, was wir uns ganz intensiv angucken. Wir sind ja in einer Transformation gerade in den Stromnetzen unterwegs, weg vom klassischen Kunden, der einfach nur, wie es früher mal war, mit einer normalen Lastkurve morgens aufgestanden ist, Zähne putzen, Kaffee kochen, Brötchen schmieren ab zur Arbeit und mittags gab es dann letztlich einen entsprechenden Peak, wo dann das Mittagessen gekocht wurde und abends sind alle nach Hause gekommen, da lief der Fernseher. Das konnte man sehr schön sehen. Heute sind wir natürlich in einem Umfeld unterwegs, wo auf einmal der Strom auch zu Hause genutzt wird, um das Elektroauto zu laden. Wir haben auf einmal Strom auch im Kontext Wärmeerzeugung. Es gibt immer mehr Wärmepumpen, die zum Einsatz kommen. Das heißt, da eine höhere Volatilität in den Netzen. Wir kommen immer mehr dahin, dass Kunden vom Consumer zum Prosumer werden, letztlich selbst Strom erzeugen, sei es durch Photovoltaik auf dem Dach, haben einen eigenen Speicher im Keller stehen und erzeugen ihre eigene Energie, die sie in Teilen dann auch durch die Speicherung zu Hause nutzen, ihr Auto damit laden, verbrauchen, zum Teil aber auch noch ins Netz einspeichern. Das heißt, unsere Netze werden dadurch natürlich auch berechenbarer. Wir können nicht einfach sagen, okay, in dem Wohngebiet ist das immer nach dem gleichen Schema. Dann gibt es mal so einen besonderen Tag, da ist eine Fußball-Weltmeisterschaft, da sind besonders viele Leute zu Hause und schauen Fernsehen, aber alles andere läuft so, wie es immer läuft. Sondern es wird immer wichtiger, auch den Netzzustand nicht nur in den hohen Spannungsebenen, den haben wir immer schon gemonitort, sondern auch in den niedrigeren Spannungsebenen uns anzuschauen. Und dafür braucht es letztlich auch digitale Prozesse. Dafür braucht es dann letztlich auch eine digitale Steuerung, eine digitale Übersicht und letztlich auch Möglichkeiten im Zweifelsfall, wenn man merkt, dass es dann zu viel wird, auch gegenzusteuern. Das läuft immer mehr in Zukunft auch über die intelligenten Messsysteme, über die intelligenten Zähler. Mhm. Des Weiteren geht es natürlich auch darum, digitalere Prozesse im technischen Umfeld zu gestalten, sei es, was die Steuerung unserer Anlagen angeht. Wir haben ja ganz viele Ortsnetzstationen, Umspannwerke in unserem Netz, was das Stromnetz angeht. Wir haben ja aber auch beispielsweise hier in Münster bei den Stadtnetzen nicht nur das Stromnetz, sondern genauso ein Gasnetz, ein Wärmenetz, ein Wassernetz, was wir letztlich auch als Netzbetreiber in 24/7 Schichtdienst übrigens dann betreuen, damit hier eine störungsfreie Nutzung da ist. Dass es nach wie vor so ist, dass der Strom aus der Steckdose kommt, gefühlt zumindest für alle Bürgerinnen und Bürger. Und wenn eine Störung ist, wir sehr, sehr schnell hier reagieren können. Auch dafür gibt es mittlerweile digitale Systeme. Es gibt hier eine Leitstelle, eine Verbundleitstelle, eine zentrale Stelle, an der alle Fäden zusammenlaufen. Natürlich digital, das kann man sich vorstellen, wie so eine Schaltzentrale, an der Menschen sitzen, die Computer unterstützt. Und da sind wir ganz schnell beim Beispiel KI, was du vorhin genannt hast, und natürlich bei gewissen Automatisierungen, die dann letztlich helfen, hier eine gute Steuerung herzustellen und letztlich eine gute Übersicht herzustellen. Das ist schon IT-unterstützt in der Form, dass hier, wie man das vielleicht im Flugzeug kennt, im Autopilot-Modus im Flugzeug gibt es das ja auch, dass da ein Mensch da sitzt, der auch die Dinge überwacht und drauf schaut, aber nicht die ganze Zeit irgendwie am Hebel sitzt. Und so ist das bei uns auch. Da gibt es natürlich dann auch Warnmechanismen, hier entsprechende Alarmierungsstufen und so weiter. Und man kann aber dann wirklich digital aus der Steuerungszentrale heraus zum Beispiel, das ist immer so das, was dann gerne die Presse auch nutzt. Ich hatte vorhin Fußball-Weltmeisterschaft gesagt, im Wasser gibt es die berühmte Pinkelkurve. Wenn Fußball-Weltmeisterschaft ist und Deutschland spielt und alle Menschen in Münster wollen gleichzeitig aufs Klo. In der Halbzeitpause natürlich, in den 15 Minuten, in denen das Spiel nicht läuft. Da müssen Vorkehrungen getroffen werden, da muss man vorher schauen, dass man die Systeme so einstellt, die Pumpen so einstellt etc., dass das System diesen ganzen Druck auch standhält, dass gleichzeitig alle auf die Spülung drücken. Klingt ganz profan, ist aber wirklich dann so ein Thema, was natürlich heute auch digital unterstützt ist. Das ist absolute digitale Transformation und digitale Nutzung auch im technischen Bereich.
Ja, da denkt man gar nicht dran, ne? Also das, aber klar, das muss ja irgendwie gesteuert werden. Und da gibt es ja heute tolle Systeme. Ich glaube, Sensoren spielen auch viel eine Rolle, ne? Dass man irgendwie so Dinge mitkriegt und Stände überprüft, Funktionsfähigkeit. Ja,
genau.
Wahnsinn, genau.
Also IoT-Anwendungen, smarte Anwendungen, um letztlich Zustände zu messen etc., spielen sicherlich auch eine Rolle im Sinne von Zustandsmessung und Co. Das ist bei uns auch immer mehr Thema. Klar spielt bei uns Kritis eine ganz besondere Rolle. Wir sind Betreiber kritischer Infrastruktur und müssen hier natürlich schauen, desto digitaler unsere Systeme werden, umso besser müssen wir sie auch schützen, weil natürlich nicht nur eine rein analoge Angriffsfläche da ist, dass irgendjemand im Zweifelsfall unsere Anlagen vor Ort stört, sondern dass jemand auch von außen über IT Zugriff hat auf Systeme bzw. Zugriff nimmt. Deswegen sind wir da natürlich sehr streng unterwegs, unterliegen wirklich auch strenger Zertifizierung, haben da regelmäßige Audits und Co. und sorgen dafür, dass das letztlich auch funktioniert. Das ist halt auch ein Punkt, der gerade in unseren globalen Entwicklungen, die wir ja nun mal nicht außer Acht lassen dürfen, immer größer eine Rolle spielt. Und da achten wir sehr stark drauf.
Ja.
Und nicht zuletzt, was die Veränderung, die wir alle im privaten und jeder im beruflichen Alltag in irgendeiner Form verspürt, egal in welcher Branche er arbeitet, die merken wir natürlich hier bei uns auch. Also stärkere Automatisierung, KI, digitale Anwendungen nutzen wir natürlich, sei es in den klassischen Office- und Co-Anwendungen, genauso wie wir natürlich auch schauen, wie wir unsere Systeme, sei es in der Netzplanung und an anderen Stellen auch immer mehr auch als Unterstützung nutzen, um Vorschläge zu bekommen vom System, wie man es denn machen könnte, um hier sind jetzt beispielsweise gerade auch Teil einer KI-Initiative, die es im Bereich der Netzbetreiber in der Energiewirtschaft gibt, wo wir uns verschiedene Use Cases angucken, wie kann man KI noch besser nutzen, beispielsweise auch, um intelligente Netzplanung zu machen, um frühzeitiger auch mit Algorithmen und KI-Unterstützung zu sehen, wo es Sinn macht, besonders hinzuschauen, was Zustände, Investitionen und so angeht. Also Da gibt es extrem viele Anwendungsfälle und das ist super spannend, das mit begleiten zu dürfen. Wir sind in einer super spannenden Phase gerade unterwegs der Transformation.
Ja, also ich glaube, was halt super spannend ist, also die Daten, ne? Es entstehen ja wahnsinnig viele Daten und KI kann, glaube ich, gut helfen, da die Daten so auszuwerten, dass man irgendwie, ja, dass Vorschläge gemacht werden, was das bedeutet, ne, dass irgendwie, ja, die Peaks sich verändern, wo die Leute irgendwie Strom beziehen oder was auch immer, was man daraus ableiten kann. Ja, also ja, ich glaube, da sind wir alle in jedem wirtschaftlichen Bereich noch ein bisschen auch am Suchen und gucken, was gibt es für Möglichkeiten, wie kann KI da helfen, unterstützend die Dinge zu optimieren und natürlich viel schneller Informationen finden und ja, bis hin zu Unternehmen, die natürlich eine eigene KI haben, die abgeschottet ist und dadurch irgendwie schnellen Zugriff auf ihre eigenen Datenbanken kriegen, ohne dass man sich ewig durch irgendwelche Tabellen und Ordner wühlen muss. Ja, spannend. Ja, vor vielen Jahren war da mal so Tagging so eine Idee, aber ich weiß gar nicht, es hat sich, glaube ich, nicht durchgesetzt. Letztendlich ist es immer noch ja, viele, viele Daten, die man irgendwie gut auswerten muss. Ich habe eine spannende Frage zu dem einen Thema, was mich irgendwie natürlich, oder was Menschen, die jetzt nicht ganz so drin sind in diesem Thema, auch bewegt als Verbraucher. Das ist das Thema, du hast es gerade genannt, vom Konsument zum Prosument, glaube ich, ne? Also, dass man mit einspeist ins Netz, dass man irgendwie seine eigene Balkonkraftanlage hat, dass man irgendwie, ja, inzwischen alle Neubauten irgendwie auch Solar auf dem Dach hat. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen wie damals, als das Web 2.0 entwickelt wurde und man irgendwie nicht mehr ein Internet hatte, wo man Dinge abgerufen hat und die Informationen von Menschen, professionellen, ja, Experten eingestellt worden, sondern inzwischen oder damals jeder plötzlich bloggen bei Wikipedia einen Artikel veröffentlichen konnte. Und das war ein wahnsinniger Change, der sich ja inzwischen so weit entwickelt hat, dass man, ja, genau, dass man sehr, sehr viele Beiträge im Internet hat, dass es manchmal schon zu viel wird, dass Fake News und so weiter als Probleme entstehen. Wenn wir da mal reinleuchten in dieses Thema, also wie würdest du das beschreiben? Was bedeutet das überhaupt für euch als Stadtnetze, diese Veränderungen? Ja, vielleicht kann man da mal so ein bisschen reingucken.
Das ist natürlich eine extreme Veränderung, weil desto mehr Beteiligte an diesem Energiesystem auch aktiv teilhaben und nicht nur konsumieren, indem sie Strom abnehmen, umso herausfordernder wird es halt, das ganze System auch zu orchestrieren, das ganze System auch zu managen. Das ist einerseits ja möglich jetzt, wie ich vorhin schon beschrieben habe, durch diese intelligenten Messsysteme, wo wir überhaupt sehen können. Jeder, der noch ein älteres Haus hat, kennt noch diesen alten schwarzen Zähler im Keller, der sich runterdreht. Da kann ich ja nicht sehen, was da passiert. Ja. Also deswegen ist es für uns so extrem wichtig zu sehen, was passiert eigentlich in unseren Netzen. Und es wird umso wichtiger, desto mehr Beteiligte hier letztlich Strom ins Netz einspeisen, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie ihr Bedarf ist. Das Ganze dann halt so zu orchestrieren und zu managen, dass halt dieses große Gesamtnetz, was wir haben, nach wie vor so stabil funktioniert, wie es die Menschen seit Jahrzehnten gewohnt sind. Das ist genau dieser Ansatz zu sagen, okay, jetzt beispielsweise, wenn ich aus dem Fenster schaue, scheint gerade die Sonne, da wird eine relativ hohe Einspeiselast da sein. Vorhin war es auch recht windig, wenn dann auch noch viel Wind dazu kommt, dann gilt es natürlich auch zu schauen, wie das Ganze dann miteinander korrespondiert. Und früher war es halt so, na, bis vor einigen Jahren gab es große Windräder, da gab es ein paar größere PV-Anlagen, aber dass Privathaushalte diese Prosumer-Rolle einnahmen, war noch relativ gering. Und das hat sich wirklich gerade in Zeiten nach Ukraine-Krise, mit Ukraine-Krise, wo Energiepreise immer höher geworden sind, mit der mit dem Push in Richtung Balkonkraftwerk, du kannst ja heute im Baumarkt so eine Paneele kaufen und aufhängen, hat sich da natürlich extrem viel getan. Und das ist einfach für uns eine große Herausforderung, das trotz alledem so stabil hinzustellen im Netz, in der Stabilität, wie es alle Menschen gewohnt sind. Das ist einfach der Ansatzpunkt. Deswegen ist es halt auch so wichtig und da kann ich an jeden auch nur appellieren, jeden und jede. Gerade diese Balkonkraftwerke sind ja nun mal, werden ja nicht bei uns als Netzbetreiber direkt gemeldet, sondern da gibt es nur den Appell und auch die Vorgabe, sie im Marktstammdatenregister zu melden. Klingt jetzt sehr fachlich, aber das ist halt eine Registrierungsstelle, wo dann letztlich an zentraler Stelle auch eine Erfassung stattfindet. Weil für uns ist es halt ansonsten unheimlich schwierig zu sagen, wie viele Balkonkraftwerke hängen denn hier überhaupt in Münster und wie viel zusätzliche Last kann das denn im Zweifelsfall auch erzeugen. Das ist bei 2-3 solchen Paneelen relativ egal, aber wenn wir hier 10.000 solcher Balkonkraftwerke haben, wird es dann halt auch durch die Masse wieder eine entsprechende Last im Netz dann unterwegs ist. Und das in Kombination, wir haben zum Beispiel hier im letzten Jahr die 10.000. PV-Anlage auf dem Dach feiern können in Münster, was ich sehr, sehr gut finde, weil das ein tolles Zeichen dafür ist, wie Energiewende auch nach vorne geht und wie auch ganz viele Menschen teilhaben an der Energiewende und nicht einige wenige große Anlagenbetreiber. Das sind die Anlagen, die bei uns direkt angemeldet sind, weil sie eine höhere Leistung haben und dazu die Balkonkraftwerke, das macht halt auch schon viel aus. Von daher müssen wir es auch orchestrieren, sind angewiesen auf den Input aller Beteiligten, auch auf die Informationen der Beteiligten und Gleiches gilt ja dann auch für das Thema Elektroladung. Ne? Also ja. Wer sich zu Hause eine Wallbox einfach nur an die Wand nagelt und nicht darauf achtet, dass zumindest bis 11 kW, also in der kleineren Leistungsstufe, es beim Netzbetreiber zu melden ist und über 11 kW, also die größeren, leistungsfähigeren Wallboxen, dann tatsächlich sogar beantragt werden müssen, damit wir prüfen können, ob sie denn auch in der Straße, in der derjenige sein Haus hat und die Wallbox aufgehängt hat, auch überhaupt noch so viel Kapazität im Netz verfügbar ist. Ja. Dann braucht es halt einfach die Mithilfe. Ne? Ansonsten haben wir halt irgendwann das Problem, dass du dich wunderst, warum bei dir dauernd die Lampe flackert oder mal eine halbe Stunde der Strom ausfällt, weil dann im Zweifelsfall im falschen Moment die falschen Dinge zusammengespielt haben. Die Verhältnisse wollen wir ja nicht.
Ja. Ja, in anderen Ländern, ne, ist das manchmal so oder im Urlaub, ne, dass man da aufpassen muss, dass Spülmaschine und Waschmaschine und Herd nicht gleichzeitig betreibt, sonst fliegt die Sicherung raus. Ja, ich glaube, ganz spannend, vielleicht, was ich jetzt so rausgehört habe, ist einfach da, sich zu überlegen, auch nochmal, wenn eingespeist wird, wie sich einfach, ja, wie die Energie gut balanciert werden muss, ne, irgendwas mit Speichermöglichkeit vielleicht auch, wo man irgendwie, wenn der Nachbar so ein Ding hat, wo er einspeist, vielleicht auch das mitnutzen kann, was auch immer. Es sind also wirklich ganz neue Dinge, die dann aufkommen, wo die Netze sich verändern werden, ne? Und wo sich so Dinge verändern, die einfach vorher nicht denkbar waren. Super, super spannend. Du hast, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, dass ihr so als Stadtnetze so ein bisschen die Organisatoren des Energiesystems seid. Wir haben da jetzt schon so ein bisschen drüber geredet. Wie würdest du das noch so ein bisschen umschreiben? Wo organisiert, orchestriert ihr das Ganze? Wie genau macht ihr das? Ja.
Wir organisieren es im Großen gesehen, in dem, was ich vorhin beschrieben habe, natürlich im Sinne der Netzleitwarte, dass wir schauen, welche Lasten sind gerade im Netz unterwegs, wo wird gerade besonders viel Strom eingespeist. Das sehen wir bei den großen Anlagen ja direkt, wo wird im Zweifelsfall besonders viel Strom gezogen, beispielsweise über Industrie oder in gewissen Stunden natürlich dann auch im Haushaltsbereich. Das miteinander irgendwie auszutarieren und dann halt, und das ist jetzt gerade halt im Aufbau befindlich, das Ganze dann auch in der Niederspannung, also auch bei den Haushalten vor Ort auch hinzukriegen mit diesen verschiedenen, immer variabler werdenden Lasten. Dass wir da also wirklich diejenigen sind, die alle Daten über die intelligenten Messsysteme, diese intelligenten Zähler auch bekommen und dann auch diejenigen sind, die gucken können, okay, ist jetzt gerade das Verhältnis der eingespeisten und ausgespeisten Menge so, dass wir eine gute Stabilität haben oder müssen wir im Zweifelsfall auch gegensteuern? Das können wir ja im Großen tun, indem wir im Zweifelsfall auch Windanlagen vom Netz nehmen, das dürfen wir ja über sogenannte Redispatch-Regelungen, aber das wollen wir natürlich auch im Kleinen jetzt so weit aufsetzen, dass wir die Möglichkeit haben, auch variabler in der Niederspannung zu steuern, sprich also zum Beispiel auch gewisse Lasten im Zweifelsfall, bevor es zu einer Schwankung kommt, dann auch über die intelligenten Messsysteme zu dimmen. Das könnte dann zum Beispiel dazu führen, dass Kundinnen und Kunden, die sich entscheiden, auch an diesem ganzen System teilzuhaben. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, heute mit variablen Netzentgelten zu agieren, sich da letztlich auch als Netznutzer in Anführungsstrichen zu committen, dann auch damit zu leben, dass man im Zweifelsfall in gewissen Zeiten, wo besonders viel Last im Netz ist, dann letztlich auch sich runterdimmen zu lassen. Also dann nicht noch zusätzlich Last zu ziehen, sondern dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt auch, gerade wenn ich über Nacht mein Auto lade, ist es im Zweifelsfall so, dass es nicht auf 10 Minuten ankommt, sondern dass es dann egal ist, ob die Last über die nächsten 1-2 Stunden etwas geringer ist und später dann wieder etwas höher wird. Also solche Möglichkeiten, es ist relativ herausfordernd, das in ganz einfachen Worten zu erklären, aber das Ganze zu organisieren, dafür zu sorgen, dass da das Gesamtsystem gut funktioniert, das ist letztlich unsere Aufgabe. Und da braucht es halt, wie du es auch zu Recht gesagt hast, natürlich eine gute Übersicht über die extrem großen Mengen an Daten. Und da reicht es halt auch nicht, einmal im Jahr rauszufahren und abzulesen, zu gucken, wie ist denn gerade der Stromverbrauch von der Miriam die letzten 12 Monate gewesen, sondern da braucht es halt wirklich dann wirklich viertelstündlich, stündlich auch Auswertungen zu schauen, okay, wo geht da die Reise hin, was tut sich da
bestimmt. Ja, mega, mega spannend. Da fällt mir noch was ein, was mich natürlich da so interessiert, wo ich auch gerade so ein bisschen dran denke, was du vorhin erzählt hast von deiner Station in Oldenburg. Wenn sich so viele Dinge um euch herum verändern und die Stadtnetze so viel mit der Digitalisierung der Netze zu tun haben, wie wirkt sich das denn auf eure Zusammenarbeit aus? Ne? Also wie habt ihr da festgestellt, braucht ihr vielleicht neue Formen, auch in der inneren Transformation? Ich weiß nicht, ob du dazu was erzählen kannst, aber seid ihr da auch auf einem Weg oder wie wirkt sich das aus? Genau, braucht ihr neue Abteilungen jetzt für bestimmte Bereiche oder genau, ich würde da einfach mal gerne reinhorchen.
Also das, was es definitiv in so einer großen Transformation braucht, die wir auf verschiedenen Ebenen haben, ist eine gute Begleitung des Ganzen.
Ja.
Im Sinne eines Change Managements, auch einer kulturellen gemeinsamen Weiterentwicklung, letztlich Mitarbeitende mitzunehmen, aber natürlich auch Partner, Kunden, Bürgerinnen und Bürger, alle, die irgendwie in dem System teilhaben, dann auch mitzunehmen. Also da braucht es aus meiner Sicht einfach eine gute Kommunikation. Da braucht es viel intern auch die Möglichkeit zum Dialog, letztlich auch zu verstehen, warum tun wir das eigentlich gerade. Eine gewisse Sinnstiftung, klar, kann man jetzt sagen, der große Sinn ist, Energiewende aktiv mitgestalten zu können. Das ist was, wo viele Menschen sich auch gerne anschließen und sagen, da haben wir Lust drauf. Aber einfach auch im Rahmen der sich verändernden Rahmenbedingungen, digitaleren Prozessen, digitaleren Vorgehensweisen, diesen Riesenumbau, den riesen auch technischen Umbau des Systems. Wir haben jetzt viel über Digitalisierung gesprochen, aber da braucht es natürlich auch ein Aufrüsten von unseren technischen Anlagen draußen. Da braucht es viel, die ganz am Anfang mal beschriebenen Baustellen, um neue Kabel in die Erde zu bringen, damit das Ganze auch funktioniert. Und in diesem ganzen Prozess braucht es einfach eine gute Begleitung, gutes Change Management. Und dem begegnen wir, indem wir hier eine sehr übergreifend offene, transparente Kultur pflegen. Mhm. Angefangen von der Möglichkeit zum Dialog über Townhall-Meetings. Uns heißt das Blitzlicht, wo wir einfach auch als Geschäftsführung mit allen Mitarbeitenden aus dem Unternehmen alle 6 Wochen zusammenkommen, wo wir berichten, was gerade ansteht, wo die Möglichkeit besteht, auch aus dem Kreise der Organisation heraus Impulse zu geben, Fragen zu stellen, im Dialog Dinge zu diskutieren. Wir sind sehr, sehr regelmäßig im Austausch mit unseren Führungskräften unterwegs, um hier sowohl sich verändernde Prozesse, alle technische Dinge zu besprechen, aber auch am Thema Führung zu arbeiten, am Thema gemeinsamen Verständnis der Transformation zu arbeiten. Machen es auch im kleinen Umfeld so, dass wir hier regelmäßig ein Format, was wir GF on Tour nennen, als Geschäftsführung in den einzelnen Teams auch unterwegs sind, um auch hier die direkten Belange der Beteiligten zu diskutieren, auch da Stimmungslagen aufzunehmen, zu gucken, wo müssen wir im Zweifelsfall gemeinsam auch noch weiter am Verständnis arbeiten, wo drückt auch vielleicht mal der Schuh, weil eine Transformation ist ja keine lineare Entwicklung, wo es immer nur nach oben geht, sondern natürlich auch im Sinne von auf und ab. Und dann gibt es mal wieder ein Highlight und dann gibt es auch mal wieder einen Rückschlag, wo man feststellt, es hat da doch noch nicht so geklappt, wie man sich das vorstellt. Und gleichzeitig im Sinne von Change Management einfach auch immer wieder einzuordnen, zu erklären, warum künstliche Intelligenz als wichtiges Werkzeug einfach auch unabdingbar ist und immer wichtiger wird und auch den Beteiligten zu erklären, dass das aber keine Gefahr ist, den eigenen Arbeitsplatz zu verlieren, dass das keine Bedrohung ist, sondern dass das letztlich eine Möglichkeit ist, hier mit dem technologischen Fortschritt, mit Innovation auch mitzuhalten und letztlich das auch gut zu nutzen.
Ja, und ihr seid wahrscheinlich als Stadtnetze auch eben nicht so isoliert wie andere Branchenbereiche, sondern müsst ganz viel mit äußeren Kooperationspartnern agieren in der Stadt, Bau, ne, Netzausbau, das ist ja auch sehr viel, ne, einfach mit der Baubranche da irgendwie zu tun. Und da habt ihr wahrscheinlich auch Formate, wo ihr da irgendwie gemeinsam Abstimmungen macht, wo alle Beteiligten an den Tisch kommen können und dann irgendwie mitreden dürfen.
Absolut. Also wir haben natürlich haben wir im Kreise unserer Stakeholder die verschiedenen politischen Player in Münster. Wir haben Bürgerinnen und Bürger als Stakeholder, die ja in verschiedenster Couleur dann auch oder in verschiedensten Rollen auch mit uns agieren. Einerseits sind es unsere Netznutzer, die hier letztlich vor Ort Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Glasfaser beziehen. Es sind aber dann natürlich auch Menschen, die in ihrer Rolle als, ich vorhin ja schon mal auch erläutert, als Pendlerinnen, Pendler unterwegs sind, die dann auch informiert sein wollen und auch immer mehr Informationsbedarf, als es früher noch war, haben zum Thema, wie lange dauert denn welche Baustelle hier und wie lange stehe ich denn noch im Stau und wann ist es denn soweit? Also das ist ein Riesenthema, was uns die letzten Monate beschäftigt hat, beispielsweise Baustellenkommunikation. Da haben wir ein neues Konzept aufgesetzt und arbeiten auch im Sinne Digitalisierung mittlerweile nicht nur mit Flyern, die wir bei den direkten Anwohnenden dann einwerfen, die letztlich von der Baustelle betroffen sind, sondern haben zum Beispiel für größere Baumaßnahmen extra Landingpages, wo sich dann Händler auch informieren können darüber, wie lange dauert es denn, was wird denn da eigentlich gebaut.
Und das klingt, was macht das klingt gut.
Genau, solche Dinge.
Weil uns in Ulm wird gerade so viel gebaut, dass alle Anwohner schon völlig genervt und gestresst sind und die große B10 und so weiter, also Riesenbaustellen. Vielleicht brauchen wir das auch. Ich gebe das mal weiter. Also eine Übersicht, wo gerade die krassesten Baustellen sind, wie lange man im Stau steht, so dass ich nicht jeden Morgen irgendwie auf dem Weg zur Schule meiner Tochter einen neuen Weg finden muss, damit ich nicht ewig im Stau stehe. Genau, das bedeutet einfach, man muss, glaube ich, super viel kommunizieren, mit verschiedenen Stakeholdern entsprechend zusammenarbeiten und sich auch das Vertrauen behalten, bewahren, ne, das man einfach hat, um da gut sich weiterentwickeln zu können. Klingt super spannend, aber auch super anstrengend. Frage dazu, ich bin ja auch ein bisschen natürlich auch in der agilen Welt unterwegs, da frage ich vielleicht da nochmal rein, ne, weil ich auch als da in dem Bereich eben schon viele Jahre tätig bin. Was spielt das für eine Rolle bei euch? Also habt ihr wahrscheinlich entwickelt ihr eigene Systeme auch, IT-Systeme, die euch irgendwie unterstützen? Habt ihr da so Prinzipien oder Dinge übernommen, vielleicht auch in anderen Bereichen, die euch da helfen, die Dinge in einer anderen Art und Weise zu orchestrieren, sind wir wieder bei dem Wort. Genau, das würde mich mal interessieren, weil du auch von verteilter Führung, glaube ich, gesprochen hattest, ja.
Also das kann ich ein schönes Beispiel dir nennen, das, was wir gemacht haben. Wir haben uns vor knapp 2 Jahren auf den Weg gemacht und überlegt, wie können wir im Sinne einer vernünftigen Kommunikation mit unseren Kunden und auch in einer vernünftigen Weiterentwicklung der Digitalisierung unserer Prozesse unsere Internetseite neu gestalten und auch unser Anschlussportal neu gestalten. Wir sind ja in der Situation, dass, ich hatte vorhin von diesen 10.000 PV-Anlagen beispielsweise gesprochen, dass es ganz viele Kundinnen und Kunden gibt, die natürlich einen neuen Hausanschluss brauchen, weil sie ein neues Haus bauen oder sie wollen ihren Hausanschluss erneuern, also umbauen. Es gibt Menschen, die dann ihre Wallbox melden wollen, die ihre PV-Anlage neu anmelden wollen. Und da haben wir tatsächlich gesagt, okay, wir nähern uns diesem Thema auf eine etwas andere Art und Weise, als das im Unternehmen vorher der Fall war und machen das wirklich auch mit einem agilen Projekt. Haben hier letztlich also auch ein interdisziplinäres Team aufgesetzt aus den Mitarbeitenden aus verschiedenen Bereichen, sowohl aus der IT als auch aus den Fachteams und haben auch mit einem Modus mit Scrum Master etc. gearbeitet, also wirklich auch in Sprints gearbeitet, was auch für alle Beteiligten erstmal neu war und haben hier wirklich uns mit dem Ansatz der Customer Journey genähert, haben also wirklich überlegt, was gibt es eigentlich für Personas, was gibt es für verschiedene Rollen in diesem Prozess, sind dann sehr schnell auf den Ansatz gekommen zu sehen, okay, es gibt einmal die klassische Kundin, die klassischen Kunden, ganz viele haben hier an der Stelle aber auch einen Installateur im Hintergrund, der sie berät, der sie unterstützt, also mussten wir auch für Installateure in Münster eine Lösung schaffen und haben dann unser Kundenportal tatsächlich so aufgesetzt, dass es einmal die klassische Kundensicht gibt, auch deutlich optimiert im Vergleich zu dem, was es vorher gab, aber auch eine spezielle Installateurssicht, wo wir dann auch bewusst uns Friendly User gesucht haben, also Installateure, die bereit waren, das mit uns gemeinsam zu testen, da auch in so einer Beta-Version unterwegs zu sein. Und das wird wirklich super angenommen. Also mittlerweile sind wir natürlich 2 Jahre weiter und haben ein tolles Portal am Start, haben unsere Internetseite deutlich kundenfreundlicher und benutzergesteuerter eingerichtet, als es vorher der Fall war und kriegen tolles Feedback von unseren Kunden, aber auch von den Installateuren, die einfach sagen, damit erleichtert ihr uns auch die Arbeit. Weil ja. es beispielsweise vorher so war, dass ein Installateur, der für einen Kunden einen Antrag stellen musste, für jeden einzelnen Kunden, den er betreut hat, wieder ein extra Login brauchte. Das war eine Lösung gebaut, wo man sagt, der Installateur hat seinen eigenen Login und alle seine Kunden sind dahinter gespeichert. Er kann also viel einfacher auf alle seine Projekte zurückgreifen, muss sich immer ausloggen, neu einloggen. Klingt total simpel, war es aber in der Anwendungsumsetzung gar nicht. Und da sind wir sehr froh, dass wir das hingekriegt haben. Und das war in zweierlei Hinsicht eine tolle Geschichte, weil einerseits das unheimlich viel Methodenwissen in der Organisation geschafft hat, auch gezeigt hat, wie toll man im interdisziplinär agierenden Team hier agieren kann.
Ja.
Und auf der anderen Seite hat das natürlich uns auch einen Riesenschritt nach vorne gebracht in der digitalen Kundenbetreuung. Und was mir besonders wichtig war, dass es nicht nur fancy und schön vor Kunde aussah, also der Kunde irgendwas Tolles eingibt und dann kommt hinter der Fensterscheibe kommt wieder einer, der was ausdruckt und einen Zettel nimmt und das in ein System eintippt, sondern dass es auch letztlich in dem Backend-System, in der Bearbeitung, in den Prozessen für die Mitarbeiter. Ist uns gelungen und das ist wirklich ein tolles Erfolgsmodell an der Stelle.
Ja. Ja, passt ja auch, ne? Customer-Zentrierung, Kundenzentrierung, da super stark in so einem Projekt, wo man das ja braucht, weil am Ende der Verbraucher damit ja auch arbeiten soll. Danke für den coolen Einblick. Fand ich super, super interessant. Ich habe gerade nachgedacht, was wäre so die nächste Stufe der Variante. Ich habe einfach eine Webseite, wo ich der KI eine Frage stelle. Ich will meine Speicheranlage anmelden und dann kriege ich automatisch die Seite schon ausgespuckt und so weiter. Ne? Das sind so die Varianten, die dann vielleicht noch kommen, wo man sich nicht mehr durch ewige Seiten klicken muss, sondern man hat ein Feld, so wie die Google-Suche mit eine Frage, die man eingibt und schon wird man dahin gelotst, wo man hin muss.
Ja,
genau.
Ja, ich will jetzt nicht zu viel teasern, aber einer der nächsten Schritte ist jetzt tatsächlich auch das Thema Chatbot nochmal aktiv einzusetzen und da nochmal zu gucken, okay, gibst du die drei relevanten Daten ein und der hilft dir auch schon im Ausfüllen der Formulare und so. Also das sind so Schritte, die wir im nächsten Step auf jeden Fall auch nochmal mit KI-Unterstützung einsetzen wollen.
Ja, super. Gut, jetzt haben wir schon ganz viel so einen runden Kreis gemacht um all die Herausforderungen, die bei euch aktuell so anstehen, die euch beschäftigen, ein bisschen reingeleuchtet, was euch in der Organisation beschäftigt oder wie ihr euch da auch mit verändert mit diesen Herausforderungen. Gucken wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Also ja, du bist jetzt ja schon eine Weile da auch. Was sind so Dinge, die sich da noch tun? Und wie würdest du sagen, sehen die Stadtnetze Münster so in 5 Jahren aus? Was hast du da so für ein Bild im Kopf? Das würde ich gern mal aufmachen.
Ja, wenn ich mir die Stadtnetze in 5 Jahren vorstelle, dann sind wir in 5 Jahren noch digitaler, noch agiler, noch innovativer, als wir es heute schon sind. Ich glaube, wir haben da schon gute Schritte nach vorne gemacht, aber da geht definitiv noch mehr. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt die Chancen, die sich auch durch Digitalisierung, gerade durch KI und Co. auch bieten, aktiv auch nutzen, dann bieten sich da ganz viele Möglichkeiten auch nach vorne raus noch digitaler, agiler und innovativer als heute zu sein. Das, was mir aber auch vorschwebt, ist, dass wir das immer noch im Team tun und auch immer noch mit und für Menschen. Weil das wird oft außer Acht gelassen im ganzen, vor lauter Digitalisierung wird oft der Mensch vergessen. Wir haben nun mal, das war das, was ich vorhin auch mit Change Management schon angedeutet habe, wir haben es mit Menschen zu tun, die manchmal ja auch sehr unterschiedlich ausgerichtet sind. Der eine kommt schneller mit solchen Veränderungen, der andere langsamer. Und da ist es mir einfach wichtig, dass wir auch in 5 Jahren nicht die Menschen, die hier im Unternehmen arbeiten, die Menschen, mit denen wir, für die wir die Dienstleistung erbringen, mit denen wir in Münster auch zu tun haben, also unsere Kundinnen und Kunden, Bürgerinnen und Bürger, dass wir die nicht außer Acht lassen und nicht verlieren, sondern dass das letztlich auch immer noch super vernetzt funktioniert, aber mit und für Menschen. Das ist das Bild, was ich vor Augen habe. Und ich glaube, wenn wir da die richtige Balance schaffen, die richtige Mischung schaffen, dann können wir da eine ganz tolle Entwicklung auch noch erreichen, die letztlich uns auch effizienter machen im Gesamtsystem, die eine deutlich höhere Kundenfreundlichkeit, Verständlichkeit auch bei trotz steigender Komplexität ermöglichen. Und das wäre so der Wunsch, den ich an der Stelle auch habe. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, und da könnten wir jetzt wahrscheinlich viele Bilder malen, wie es genau 5 Jahre aussieht, es wird eh anders aussehen, aber ich glaube, dass da viele Potenziale einfach auch drin stecken.
Ja, das hast du gut umschrieben. Ne? Wenn man das Bild zu stark formt, dann wird es eh anders. Und in diesen Zeiten haben wir gelernt, ne, auch politisch ist gerade überhaupt nichts vorhersehbar. Also es ist einfach ganz, ganz schwierig. Ich höre daraus, dass tatsächlich auch eine starke, ja, noch bessere Kundenzentrierung eine Rolle spielt, ne? Also da kann man natürlich auch wunderbar evaluationsbasiert mit verschiedenen Methodiken immer mal wieder den Bedarf abhorchen, ist ja übrigens auch agil. Ja. Wertsteigerung, Kundenzentrierung. Und ich glaube, da hilft Digitalisierung auch ganz stark, dass man da noch viel mehr Unterstützung hat, zu gucken, wo sind die Bedarfe, was brauchen die Leute, was wollen die. Ja, dann wünsche ich euch, dass das so funktioniert, dass das so wird. Ich bin gespannt, wie sich da ja die Stadtnetze ihr und natürlich auch andere noch so verändern und wie die Services sich verändern, dass man irgendwie da noch, ja, noch digitaler, schneller die Dinge irgendwie erledigt. Und dadurch, dass ich ja natürlich einen Lernpodcast habe, frage ich am Ende immer meine Gäste, was kann man lernen von euch, von dir? Ne? Was kannst du anderen so auf den Weg geben? Gerade was jetzt auch eure multidimensionalen Herausforderungen betrifft, die ja wirklich sehr, sehr komplex sind für euch als Stadtnetze oder überhaupt in der Energiebranche. Außer durchatmen vielleicht und Pausen machen. Was hilft da oder was hast du da für Tipps? Was würdest du da anderen mit auf den Weg geben, die ja im Mittelstand unterwegs sind?
Ja, meiner Erfahrung nach ist Kommunikation das A und O. Mhm. Miteinander kommunizieren, miteinander sich austauschen, zuhören, auch verstehen, was demjenigen, mit dem man es zu tun hat, auch beschäftigt, da auch einfach reinzuhorchen, wo drückt der Schuh, wo sind im Zweifelsfall auch, gerade wenn man selber in einem Thema sehr intensiv unterwegs ist und schon viele Dinge sich überlegt hat, immer wieder auch mal innezuhalten und zu überlegen, ob alle Beteiligten, mit denen man zu tun hat, denn auch schon so weit sind in dem Thema oder ob man sie an einer Stelle abholen muss, über die man längst schon in seinem eigenen Run, in dem man da unterwegs ist, auch war. Ne? Also deswegen immer wieder Transparenz, auch Klarheit, Kommunikation, das sind für mich die ganz entscheidenden Stellhebel an der Stelle. Was ich immer wieder an Erfahrung mache, ist, dass Partizipation hilft. Mhm. Und ich glaube, gerade wenn man aus dem Mittelstand heraus fragt, kommt da oft dann so ein Stirnrunzeln, das sagt, ja, aber wir sind ja hier nicht in der Demokratie immer unterwegs und ich bin noch Unternehmer und so.
Ja.
Und ich glaube, dass man auch Partizipation nicht verwechseln darf. Da geht es ja nicht darum, dass wünscht ihr was stattfindet, sondern dass es einfach darum geht, dass man alle Sichtweisen einnimmt, dass man die beste Idee auch gewinnt und nicht die Idee des Chefs nur gewinnt, weil dann ist man sehr alleine in seinen Gedanken und sehr limitiert, was auch Möglichkeiten und letztlich auch Sichten angeht. Deswegen Partizipation hilft definitiv.
Ja, ja.
Ich bin überzeugt, dass Change Management einer der Schlüssel ist, weil Change findet gerade ganz aktiv statt. Und wir können uns entscheiden, auch aus unternehmerischer Sicht, und letztlich der Mittelstand natürlich ganz extrem auch, weil er sehr betroffen ist, ob ich Change manage oder ob ich Change einfach laufen lasse. Mhm. Meiner Überzeugung nach, Change einfach laufen zu lassen, kann gut gehen, kann aber auch in die Hose gehen, weil er sucht sich dann seinen Weg. Und wenn ich ihn aktiv begleite, Angebote zur Kommunikation, zum Austausch, zum Verstehen mache, letztlich auch eine Sinnstiftung gebe, dann hilft das. Sinnstiftung, ganz klares Stichwort. Ich werde nicht immer alle glücklich machen mit dem, was ich tue. Sind wir Unternehmer und haben auch einen Zweck, wirtschaftlich zu agieren. Und da wird es auch immer mal Entscheidungen geben, die unpopulär sind im Unternehmen. Ich finde es extrem wichtig, denen eine Sinnstiftung zu geben und zu erklären, warum man das tut. Das heißt nicht, sich zu rechtfertigen, sondern einfach den Beteiligten die Chance zu geben, zu verstehen. Und diese vielleicht früher mal gängige hierarchische Buster-Mentalität, das wird jetzt so gemacht und das ist halt so und jetzt frag nicht, hilft da nicht, sondern eher zu erklären, wir machen das, weil. Und das hilft und ich glaube, was immer gut und wichtig ist, ist mutig und offen zu sein. Einfach Dinge auch mal auszuprobieren, Dinge auch mal anzugehen und sie dann im Zweifelsfall, aber und das gehört auch zur Ehrlichkeit und Mutigkeit dazu, auch dann wieder sein zu lassen. Also wenn man eine Methode ausprobiert und feststellt, dass sie für das Unternehmen nicht hilfreich ist, dann auch zu sagen, okay, wir haben es ausprobiert, wir haben daraus gelernt, weil lernen kann man immer aus jeder Situation. Ja. Und wir probieren jetzt im Zweifelsfall nochmal eine andere Methode aus. Ne?
Und
gleiches gilt für digitale Anwendungen, da auch mal einen Fehltritt zu machen und zu sagen, okay, dann probieren wir nochmal ein anderes Tool aus. Das vielleicht so als letzter Appell. Mutig im Mut. Offen sein.
Ja, Mut für Experimente, ne? Würde ich das jetzt zusammenfassen, zu haben. Genau. Ja. Ja, also stecken ganz viel agile Werte und Haltung dahinter. Ne? Partizipation bedeutet eben auch, Formate zu finden, wo man nicht immer basisdemokratisch Dinge entscheiden muss, sondern vielleicht tatsächlich auch andere Möglichkeiten. Wichtig ist, dass die Leute gehört werden, dass sie mitreden dürfen. Auch wenn das andere manchmal schneller geht. Aber es erzeugt mehr Commitment, mehr Beteiligung. Und ich glaube, was da drin steckt, wo du mir wahrscheinlich zustimmst, ist einfach, dass man diese komplexen Herausforderungen gar nicht auch mehr alleine managen kann. Ne? Also man braucht ja diese Vielfalt, die vielen Perspektiven, die Expertise, die Weisheit der vielen, um überhaupt da nochmal einen anderen Blick drauf zu kriegen und vielleicht die Dinge wirklich auch durch multiprofessionelle Teams gut ja verändern, erledigen zu lassen. Ja.
Absolut, kann ich dir voll zustimmen.
Ja, genau. Gut, das schreibe ich alles nochmal in den Blogpost einzeln. Deine Tipps, die waren super, super hilfreich. Kommunikation, hattest du, glaube ich, am Anfang gesagt. Ja, ich glaube, man kann nicht zu viel kommunizieren. Manchmal denkt man irgendwie, ist das jetzt noch nicht verständlich, warum wir das machen? Und ne, und dann haben es aber die Leute immer noch nicht verstanden und man denkt dann auch manchmal irgendwie so schallplattenmäßig Dauer, ne? Aber aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, man kann nicht so viel kommunizieren. Und manchmal braucht es das noch mehr. Ja, super spannend. Gibt's sonst noch irgendwas, was du noch irgendwie erzählen magst? Ich habe eigentlich alle meine Fragen soweit abgearbeitet. Ja, vielleicht hast du noch irgendwas. Erstmal. Ne? Passt.
Ich glaube, das kann ich nur noch mal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ja. Man kann nicht genug kommunizieren. Und wenn man selber es nicht mehr hören kann, hat es der Letzte gerade das erste Mal gehört. Ich glaube, das ist eine ganz gute Konklusion an der Stelle.
Das ist gut. Das lassen wir so stehen. Super. Vielen, vielen Dank, Franz, dir für deine Zeit, für den ganz kurzen Einblick in all die Herausforderungen, die da sind. Und ich habe auch noch mal ein bisschen was gelernt bei... Wir haben übrigens zu Hause auch so ein kleines Balkonkraftwerk auf dem Dach. Und das führt dazu, dass ich immer angeteasert durch meinen Mann mittags die Waschmaschine, wenn die Sonne drauf scheint, anstellen soll. Genau, also ich glaube, alle Menschen, die auch jetzt nicht in der Branche unterwegs sind, können was mitnehmen. Und die Tipps, die du am Ende gegeben hast, sind super hilfreich für alle, die sich gerade in Veränderungsprozessen im Mittelstand befinden. Deswegen danke für deine Zeit. Ich wünsche euch weiterhin gutes Durchhaltevermögen, gute Nerven und wirklich ja gute Prozesse und Beteiligung, was ihr alles schon macht, dass es weiter vorangeht. Bin gespannt auf die Veränderungen, die noch anstehen bei euch. Ja, und wünsche dir erstmal eine gute Zeit und einen schönen Sommer, Franz.
Sehr gerne und danke, dass ich hier dabei sein durfte.
Gerne, gerne. Danke dir auch. Dann einen schönen Tag dir noch. Ciao.
Ciao.